Einer der ganz bekannten Erntedanktexte steht im 1. Timotheusbrief, im 4. Kapitel. Der Timotheusbrief und auch der Titusbrief, dann, die werden ja Pastoralbriefe genannt. Bei uns sagt man Pfarrer und nicht Pastor, außer in Freikirchen. Im Norden sagt man auch zu dem Pfarrer Pastor. Pastor ist der Hirte in der Gemeinde. Und ein Hirte in der Gemeinde hat seine Kompetenz immer abgeleitet von dem echten Hirten, von Jesus Christus. Und der Paulus, der erklärt jetzt dem Timotheus und dann auch im Titusbrief, aber hier im Timotheus, wie man sich als guter Gemeindeleiter verhält und worauf man achten soll. Und da gibt's auch diesen Erntedanktext von heute Morgen, 1. Timotheus 4, Vers 4 bis 5. Und ihr werdet gleich merken, es geht vor allem ums Essen. Also 1. Timotheus 4, Vers 4 bis 5. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Wie sollte es da verkehrt sein, etwas zu essen, was wir mit einem Dankgebet von ihm entgegennehmen? Die Speisen sind ja durch Gottes Wort für rein erklärt und werden durch das Gebet geheiligt. Ich glaube, uns ist alle klar. Lange Zeit hat das Thema Essen und richtiges Essen in der christlichen Kirche keine besonders große Rolle gespielt. Man hat einfach das gegessen, was da war. Wir leben heute in einer Zeit, wo es ja plötzlich wieder Essensvorschriften gibt, vielleicht von der Gesundheitsseite her, aber auch andere. Und ich habe mal nachgeschaut, das Thema Essensvorschriften und Religion oder Speisegebote und Religion, das füllt ganze Bibliotheken. Also wenn man sich für andere Religionen interessiert, spielt das Essen immer eine ganz entscheidende Rolle. Ich habe mal ein paar rausgepickt, das ist jetzt etwas Lexikonwissen, aber vielleicht so, um einen Einblick zu gewinnen, was für eine große Rolle in fast allen Religionen das Essen oder die Vorschriften übers Essen spielen. Im Hinduismus darf eigentlich nur jemand, der aus der eigenen Kaste ist, das Essen zubereiten und dann darf man es auch zusammen essen. Man darf nicht über Kasten hinaus essen. Für alle gilt, vegetarische Kost steigert die Nähe zum Göttlichen. Man kann dadurch aufsteigen. Bei den buddhistischen Mönchen, da ist es so, die dürfen nur Fleisch nehmen, wenn sie nicht gehört haben, wie das Tier stirbt, wenn sie es nicht gesehen haben und wenn nicht wegen ihnen das Tier geschlachtet worden ist. Also nur die Reste dürfen diese Mönche essen. Die Sikhs dürfen kein Fleisch essen, das nach muslimischer Art geschlachtet worden ist. Da wären wir bei den Muslimen, das spielt bei uns vielleicht die größte Rolle, diese Einteilung in Halal und Haram. Die streiten sich dann auch wieder, ist der Hase rein oder unrein zum Beispiel. Bei den Baha'i, da ist wohl alles erlaubt, aber der Gründer von den Baha'i sagt, am besten ist doch, wenn ihr euch vegetarisch ernährt. Und dann gibt's Paulus. Und Paulus ist aufgewachsen mit genau solchen Regeln. Der war total drin in dieser Vorstellung, dass man nur reine und unreine Speisen hat und dass man sich verunreinigt, dass man ganz, ganz große Sünde begeht, wenn man was Falsches isst. So ist er aufgewachsen in seinem pharisäischen Umfeld und es hat ihn geprägt. Und ich glaube, man kann ein bisschen erahnen, was die Begegnung mit Jesus bei Paulus ausgelöst hat, wenn er diese Prägung hinter sich lassen kann und dann einfach sagen kann, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Also das war eine absolute Umkehr, 180 Grad, nee, wie viel? Ja, doch, 180 Grad, nee. Und das ist die andere Richtung. Man ist ja seit einiger Zeit verwirrt, weil man, genau, ihr wisst es. Also, es ist eine totale Umkehr, eine totale Kehrtwende bei Paulus. Er hat irgendwas erlebt mit Jesus und dadurch hat er erkannt, das, was früher galt, diese Aufteilung in rein und unrein, die gilt jetzt für mich und für alle Christen nimmer. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und er ist damit mit dieser Einschätzung ganz auf der Linie des Neuen Testaments. Jesus selber hat ja mal das so formuliert und hat gesagt, ihr werdet nicht dadurch unrein, wenn was in euren Mund hineingeht, sondern dadurch, wenn böse Gedanken oder böse Worte aus eurem Mund rauskommen. Das ist die Haltung von Jesus. Wir werden nicht durch Dinge, die wir zu uns nehmen, unrein, sondern durch das, was wir reden, durch unsere bösen Worte. Und an anderer Stelle, das ist auch bekannt, bei Paulus im Korintherbrief sagt er, alles ist erlaubt und dann mit der Ergänzung, aber nicht alles dient zum Guten. Was kann man also zum Thema Speiseregeln und Gesetze und Essen für uns Christen heute sagen? Ich glaube, dieses Wort von Paulus, alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten, ist ein wichtiger Hinweis. Wir dürfen uns natürlich Gedanken machen, was gesund ist. Also ich zum Beispiel esse definitiv zu viele Chips. Und wenn jemand sagt, das ist eigentlich nicht so gesund, dann hat der recht. Und wir dürfen auch sagen, oh, man sollte vielleicht mehr von dem essen oder von jenem. Diese Diskussion dürfen wir als Christen gerne führen. Und wir dürfen auch Rücksicht nehmen auf bestimmte Gewohnheiten. Also ich habe es nochmal nachgeschaut, es gibt ja in Deutschland noch ein paar Pferdemetzger, aber die meisten von uns essen kein Pferd mehr. Das war in anderen Jahrhunderten anders und ist auch in anderen Ländern noch anders. Also wir können Rücksicht nehmen auf Gewohnheiten und wir können auch darauf achten, dass wir uns gesund ernähren. Aber eine Sache, die geht für uns Christen nicht, und zwar die harte Einteilung in rein und unrein. Die hat Jesus überwunden und es ist zentral, dass es diese Einteilung in rein und unrein nicht mehr gibt. Und dass wir uns auch nicht verunreinigen können dadurch, dass wir irgendwas Falsches essen oder irgendwas Falsches berühren. Und wir können uns das, glaube ich, gar nicht bedeutend genug vorstellen, zum Beispiel für den strengen Islam, welche Rolle das dort spielt, dass man sich reinhält und was das für eine unglaubliche Gesetzlichkeit ist. Es gibt ja zum Beispiel kleine Geräte, wo Muslime das Essen, was vom Essen drauf tun können, dann wird angezeigt, ob da irgendwelche Teile vom Schwein zum Beispiel drin sind. Und es spielt eine unglaubliche Rolle, dass man nicht auch nur ein winziges Atom von irgendeinem Schwein zu sich nimmt, weil man sonst Angst hat, sich zu verunreinigen. Und das steckt in vielen Religionen drin, vielleicht steckt es auch im Menschen drin, dass man durch sein Verhalten rein werden will oder sich nicht verunreinigen lassen will. Und da müssen wir als Christen klar sagen, das ist anders. Jesus macht euch rein, er ist für euch gestorben. Ihr müsst nicht durch bestimmte Verhaltensweisen rein werden und ihr könnt auch nicht durch irgendwas wieder unrein werden. Ich glaube, das ist auch für uns heute wichtig. Wir können nicht durch äußere Dinge, durch Berührungen auch nicht, durch bestimmte Orte, wo wir hingehen, wo mal ein Geist war oder irgendwas, dadurch werden wir nicht unrein. Jesus reinigt uns und wenn wir mit ihm in Verbindung sind, sind wir rein. So viel zum Thema Speisegebote und Regeln. Sie gelten für uns nicht mehr und es ist eine theologisch ganz zentrale Geschichte. Wir können nicht durch Essen verunreinigt werden vor Gott. Und jetzt geht's doch weiter. Der Paulus sagt, ihr dürft zwar alles essen, aber eine Sache, die ist doch wichtig, wenn ihr esst. Er formuliert es so. Wie sollte es da verkehrt sein, etwas zu essen, was wir mit einem Dankgebet von ihm, von Gott empfangen? Und da steckt ein tolles Wort drin, das Wort empfangen. Und das ist auch das Thema von Erntedank. Wenn wir essen und wenn wir irgendwelche Dinge auf dieser Welt genießen, auch wenn jemand gerne auf der Vase geht und dort in Achterbahn steigt und das genießt, auch dann ist es so, dass wir das von Gott empfangen. Es gibt nichts, was gut für uns ist, was wir nicht von Gott empfangen. Und das ist eine Sache, die wir uns immer wieder klar machen müssen. Erntedank ist vielleicht ein guter Anlass, dass wir nicht denken, aber wir haben uns das doch erarbeitet. Wir haben uns das doch verdient. Nein, die Botschaft von Paulus ist, ihr habt das nicht verdient, sondern es ist ein Geschenk von Gott. Am Anfang haben wir das Lied gesungen von Matthias Claudius, das Erntedanklied. Da wird es ja schön formuliert, wir pflügen und wir streuen, also wir tun schon was. Und dann geht es aber weiter, doch Wachstum und Gedeihen steht in des Herrn Hand. Und das gilt für alles. Das gilt auch für unseren Beruf, das gilt für unser Miteinander in der Familie, das gilt für unsere Gemeinde. Das gilt auch für geistliches Wachstum, dass wir uns Mühe geben können, wie wir unsere Veranstaltungen gestalten, wie wir unsere Gemeinde uns vorstellen, das können wir uns alles Mühe geben und können wir gute Gedanken dazu haben. Aber das, was wächst, auch im geistlichen Sinn, dass jemand zum Glauben an Jesus kommt und dass er im Glauben weiterkommt, das ist alles ein reines Geschenk von Gott. Und das ist eigentlich das Thema von Erntedank, dass wir diese Einstellung haben und dass wir sagen, diese ganzen Sachen, die hier stehen, die Blumen, die Nudeln, die Tomatensauce, der Kürbis, das ist alles ein Geschenk von Gott für uns. Ich persönlich finde das Lied von dem Mike Müllerbauer, vielleicht kennen das Sie, die kleine Kinder oder Enkel haben, ein dickes Dankeschön, eigentlich ganz toll. Das ist ja ganz einfache Melodie und dann kann jeder was hochhalten und jedes Kind hält irgendwas hoch. Und dann gibt es so Vorschläge, Dankeschön für den Erdbeerjoghurt oder für die Jogginghose. Alle diese Dinge, die Gott uns schenkt, die sollen wir empfangen und sollen Gott dafür auch Danke sagen. Und nicht so tun, als hätten wir das alles erarbeitet. Das also ist unsere richtige Einstellung zu allen Dingen, die Gott uns schenkt und auch zum Essen. Nicht die Einteilung in rein und unrein, sondern dieses Danke Gott gegenüber und das Bewusstsein dafür, dass wir diese Dinge von Gott geschenkt bekommen haben. Und jetzt geht's weiter und jetzt wird's ein bisschen praktischer. Und zwar habe ich gedacht, am Schluss könnte man aus diesem Text noch eine kurze Lehre vom Tischgebet ableiten. Und diese kurze Lehre vom Tischgebet, die gebe ich euch mal weiter. Der Grund fürs Tischgebet ist diese Einstellung Gott gegenüber, dass wir alles von ihm empfangen. Eine kurze Lehre vom Tischgebet. Die erste Frage beim Tischgebet, ich weiß nicht, ob ihr zu Tisch betet, ich hoffe, dass ihr das macht, ist ja die Frage, danken oder segnen. Und ich weiß, als ich so 16, 17 war, haben wir da immer rumdiskutiert, man soll doch keine Dinge segnen, sondern nur Menschen. Also ist es eigentlich falsch, wenn man betet, was weiß ich, Vater, segne diese Speise. Hier in diesem Text ist wahrscheinlich der Grund, der biblische Grund für dieses Gebet, Vater, segne diese Speise. Ich lese es mal vor. Die Speisen sind ja durch Gottes Wort für rein erklärt und werden durch das Gebet geheiligt. So übersetzt die neue Genfer Übersetzung. Und im Griechischen steht es tatsächlich drin, dass die Speise durch unser Gebet geheiligt wird. Also nicht durch irgendwelche komischen Riten wird das Essen geheiligt, sondern dadurch, dass wir Gott Danke sagen. Und wahrscheinlich davon abgeleitet könnte man auch sagen, wir bitten darum, dass du dieses Essen heiligst oder segnest. Ist also nicht falsch, wenn man dieses Gebet spricht. Wichtig ist, dass man ein Tischgebet spricht. Und die alte Tradition, vielleicht kennen das manche noch, war ja am Anfang, bittet man für die Speise, Vater segne diese Speise und nach dem Essen kommt das Dankgebet. Übrigens, auch die Idee der Mönche, dass man während dem Essen Bibeltexte vorliest, hat ihren Grund genau in dem Text. Da heißt nämlich, nicht nur durchs Gebet wird es geheiligt, sondern auch durch Gottes Wort. Das war ja bei den Mönchen so, die mussten schweigen beim Essen, aber es wurde ein gutes Wort von Gott vorgelesen. Später auch die Benediktsregel oder so, aber zunächst mal war es so, dass da aus der Bibel vorgelesen worden ist. Könnte man ja auch mal machen, statt dass man politisiert oder so, könnte man sagen, mir einer von uns, der liest jetzt mal beim Essen vor. Wir praktizieren es auch nicht, aber ich weiß, bei meinen Großeltern ist immer, glaube ich, zwischen dem Essen und dem Nachtisch Bibel gelesen worden. Das war eigentlich auch toll, da musste man dann dabei bleiben, wenn man einen Nachtisch bekommen wollte. Also das Tischgebet, eine kurze Lehre vom Tischgebet, man kann beides machen, man kann diese Segensgebete sprechen oder die Dankgebete, oder man kann beides tun. Aber wichtig ist, dass man es tut. Dann das Nächste bei meiner Lehre vom Tischgebet, frei oder vorformuliert. Ich denke, das ist klar, das ist Typsache. Beides ist in Ordnung und Gott freut sich über beides. Kann man nicht sagen, das eine ist mehr wert als das andere. Still oder laut? Da muss ich geschwind was erzählen, und zwar hat sich beides im Juni abgespielt. Wir haben uns mit ein paar Pfarrerkollegen getroffen und uns über biblisches Thema ausgetauscht. Danach sind wir zu dem Grieche ins Kerz, zum Amos. Und einer von denen hat gesagt, jetzt singen wir hier, alle Augen warten auf dich, Herre. Haben wir da laut gesungen und der Wirt fand es, glaube ich, ganz lustig. Und zwei Wochen später waren wir auf dem Pfarrkonvent, auf der Pfarrersfortbildung, und da gab es eine Übung, und da musste man mal aufschreiben, was man an Pfarrern besonders peinlich findet. Und dann hat einer das aufgeschrieben: besonders peinlich ist, wenn man öffentlich immer ein Tischgebet spricht oder auch noch singt in einem Restaurant. Also ich weiß es nicht genau, vielleicht ist die Spur die, wir wollen ja nicht durch das Tischgebet in einem Restaurant die anderen missionieren, aber wir wollen unseren Glauben auch nicht verstecken, sondern wir leben den auch offen vor anderen. Vielleicht irgendwie so, also ich versuche auch im Restaurant zu beten. Das mit dem Gesang, das war schon ein bisschen mutig von dem, aber vielleicht, also ich glaube, es geht darum, dass wir unseren Glauben, wenn wir dem Gestalt geben, wenn man sagt, wie wir unseren Glauben leben, dass wir das nicht verstecken. Und da kann man dann auch mal sagen, jetzt sind wir hier leise an dem Tisch und wir beten zusammen. Also man kann danken oder das Segensgebet sprechen, frei oder vorformuliert. Auch in der Öffentlichkeit vielleicht nicht verbergen, dass wir Gott dankbar sind für das Essen. Und dann noch das Letzte, und was ist, wenn man es mal vergisst? Natürlich ist es nicht schlimm, wenn man mal das Gebet vergisst. Gott ist kein Erbsenzähler, der sagt, jetzt haben Sie wieder das Tischgebet vergessen. Es wäre nur sehr schade, wenn wir irgendwann ganz drauf verzichten und wenn wir sagen, ach, wir nehmen alles so, wie es ist, und ach, das ist mir doch egal, Gott hat gar nichts damit zu tun. Das ist, glaube ich, der Kern, dass Gott sich freut, wenn wir Danke sagen. Und dass wir uns das beim Essen immer wieder auch klar machen, das ist nicht selbstverständlich, dass der Teller voll ist und dass es so viel Gutes von Gott gibt. Also nicht schlimm, wenn man es vergisst, aber wenn ihr nie für das Essen dankt oder nie für das Essen betet, dann müsst ihr vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob das nicht vielleicht ein guter Start wäre, heute mal damit anzufangen. Und so ging es also heute Morgen ums Essen und es ging um das Danken. Und ich glaube, man merkt irgendwie, der Paulus, der hat doch damals ganz gute Ideen gehabt, die man auch heute noch umsetzen kann. Dass wir alles von Gott empfangen, dass wir ihm Danke sagen und dass es vor allem nicht diese Aufteilung von rein und unrein gibt. Amen.